Wir fangen mal an miteinander mit Fremdworten. Also Fremdworte kann man ja auch benutzen, ne, um anderen zu zeigen, guck mal, das habe ich gelernt, guck mal, so viel weiß ich, so schöne Wörter kenne ich. Ich habe ein Fremdwort am Anfang, mit dem ich lange auch gar nicht viel anfangen konnte, und zwar heißt das Fremdwort Paradigma. Ja, Paradigma, was ist das? Ein Paradigma, das ist so ein bisschen wie der große Denkhintergrund, den wir so haben in unserem Leben. Man könnte zum Beispiel ein Bild anschauen und sagen, okay, hier im Hintergrund sieht man schönes Wetter, Berge, ne, Landschaft so. Das heißt, das Paradigma ist Landschaft, schönes Wetter. Und die Frage, die ich heute mitgebracht habe in der Predigt, ist welchem Paradigma, also welchem großen Denkhintergrund, welcher Geschichte vielleicht, welcher Erzählung folgen wir, wenn es darum geht, dass wir Gemeinde bauen, dass wir das Reich Gottes bauen, dass wir Situationen auch verändern wollen. Welcher Denkrichtung folgen wir? Vielleicht denkst du jetzt, das ist jetzt noch reichlich unklar. Ich hoffe, es wird klarer. Ich denke, es wird klarer. Wir fangen mal an mit einem Text aus dem Markus-Evangelium. Jesus erzählt was? Markus 4, Verse 26 bis 29, ein ganz kurzes Gleichnis. Und ich bin der Meinung, er möchte den Menschen ein neues Paradigma geben, also eine neue Story, eine neue Geschichte, um über die Frage des Reiches Gottes nachzudenken. Es geht nämlich ums Reich Gottes. Da heißt es in Markus 4, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Und er schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und er wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Wir merken auch an der Sprache, das ist ein Gleichnis aus einer anderen Zeit, und wir merken so, wie er das hier beschreibt, das ist eine andere Art von Landwirtschaft als die wir heutzutage kennen. Es ist eine sehr kurze Geschichte, es ist auch eine ganz, ganz einfache Geschichte. Und es ist, so meine ich, eine überraschende Geschichte, zumindest für die Leute, die da zuhören. Hier geht es um eine alte Idee. Das ist die Idee von dem Reich Gottes, also eigentlich von dem Königreich Gottes, kann man auch übersetzen, die kommt nicht von Jesus. Jesus hat sich das nicht ausgedacht. Das war sein großes Thema, aber er hat sich es nicht ausgedacht. Das ist eine alte Idee, die es schon lange gibt. Und die Idee ist, ja, dass Gott regiert, dass die Wirklichkeit, alles, was es gibt, so gemäß des Willens Gottes gestaltet ist, dass alles widerspiegelt, was Gott möchte und wie Gott ist. Und wir sehen das in der Geschichte des hebräischen Volkes, dass da immer wieder diese Hoffnung ist, dass die Welt sich ändert oder dass Gott die Welt ändert, dass Gott die Welt regiert. In verschiedenen Stationen sehen wir das. Es gibt die Hoffnung aufs gelobte Land. Das Volk Israel startet ja nicht in einer idealen Welt, sondern in Gefangenschaft eigentlich. Das ist so ihre Grunderzählung, ne? In Ägypten Gefangenschaft, und da ist die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Und sie ziehen aus Ägypten, werden herausgeführt, und dann geht es aber erstmal in die Wüste, und es ist die Hoffnung da auf das gelobte Land. Es ist die Hoffnung da auf einen Ort, wo man leben kann und wo deutlich wird, hier regiert Gott. Hier regiert nicht die Angst, hier regieren nicht andere Völker über uns, hier regiert nicht das Geld, hier regiert Gott. Das ist eine Hoffnung auf Sicherheit und auf Versorgung und auch auf Frieden. In Sacharja, also Prophetenbuch, Kapitel 14, das ist dann ein relativ später Moment schon in der Geschichte des Volkes, da kommt diese Hoffnung mal so in einem Vers zum Ausdruck. Da heißt es, der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein und sein Name allein wird angebetet werden. Ja, das ist die Hoffnung, dass Gottes Reich da ist. Und es ist eine Idee, wie ich gesagt habe, die kommt immer wieder auf in der Geschichte des hebräischen Volkes. Warum? Weil dieses hebräische Volk immer damit zu tun hat, dass es unter fremder Herrschaft lebt oder unter Feindschaft oder in Krieg, in Bedrohung. Die Zeit, die Israel ein eigenes Königtum ist, ja, wo sie sagen, ja, das ist unser Bereich, das sind unsere Grenzen, wir haben einen König. Diese Zeit ist sehr kurz in der Geschichte des Volkes. Nur ein paar Jahrzehnte, nachdem da sozusagen das Königtum gut besteht, zerfällt es schon wieder in zwei Reiche. Und dann geht es da drunter und drüber und dann irgendwann kommen die Assyrer und die Perser und irgendwann die Griechen und dann Griechenähnliche und irgendwann kommen die Römer. Und das ist die Zeit von Jesus, das Römische Reich. Ein unfassbar riesiges Reich regiert und auch in Palästina, da wo das hebräische Volk lebt, wo die Juden leben, da regiert es und die Menschen spüren so diese Sehnsucht, dass Gott regiert und dass das Reich Gottes, also das Königtum Gottes, die Königsherrschaft sich zeigt auf der Erde. Einmal war es zum Greifen nah, da hatte David alles für den Bau des Tempels vorbereitet und da sagt er in 1. Chronik 29, da sagt er, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Das ist der Moment, wo David sieht, jetzt könnte es wahr werden, dass Gottes Königtum auf Erden Wirklichkeit wird. Jetzt passiert es und da ist die Hoffnung ganz, ganz, ganz groß. Und da beschreibt er so, wie das ist, wenn Gott König ist und alle Welt ihn anerkennt. Aber wie gesagt, es geht schief, die Hoffnung wird nicht erfüllt. Sie wird schließlich auf den Nullpunkt gebracht, als die Israeliten erleben müssen, wie alles kaputt gemacht wird. Und die Hoffnung wird fast zerstört. Über Jahrhunderte passiert gar nichts vor Jesu Geburt. Da gibt es keine Prophetien, da gibt es nur die Fremdherrschaften. Es gibt mal einen Aufstand. Ja, es gibt einen gewaltsamen Aufstand gegen die Fremdherrscher. Und da ist dann wieder so ein bisschen Hoffnung da. Ja, vielleicht schaffen wir es doch. Vielleicht kann das Reich Gottes, die Königsherrschaft doch irgendwie aufgerichtet werden. Und dann kommt die römische Herrschaft. Es war jetzt alles sehr verkürzt, ne? Ist alles natürlich wesentlich komplexer gewesen, aber es geht so um diesen Wunsch, dass Gottes Regierung sich zeigt. Und dann sind sie unter der römischen Herrschaft, sie haben da so eine Art Selbstregierung, sie können, haben so gewisse Freiheiten, aber die Soldaten sind überall im Land präsent, sie müssen natürlich Abgaben leisten, Steuern, Zwangsdienste für die römischen Herrscher, für die römischen Bauten. Es ist keine Freiheit, es ist keine Herrschaft Gottes. Das sehen sie so. Und es gibt in dieser Zeit auch sowas wie einen antifaschistischen Widerstand innerhalb des Volkes. Das sind so Leute, die nennt man Zeloten. Die haben, ja, das ist so eine gewaltsame, paramilitärische, ja, parteinahe Formation. Es sind Leute, die teilweise auch terroristische Aktionen machen, und dann schwere Strafaktionen der römischen Regierung auf sich ziehen, der römischen Besatzung. Und zwei von diesen Zeloten, denkt man, sind auch von Jesus zu seinen Jüngern berufen worden. Also zwei von denen, die gesagt haben, wir müssen das Reich Gottes aufrichten und zwar unter Umständen auch mit Gewalt. Und Jesus ist unterwegs und die ganze Lage, das ganze Land ist schwanger von dieser Hoffnung und von dieser Sehnsucht, dass endlich das Gute sich zeigt und dass Gott endlich zeigt, wer er ist und wie er regiert und dass endlich die Situation sich zum Besseren wendet. Ja, und Menschen suchen danach und suchen die Messiasse, die sie führen können und suchen Wege, wie man irgendwie aus dieser Fremdherrschaft endlich herauskommen könnte. Das Königreich Gottes soll aufgerichtet werden. Und wie würde das dann ablaufen? Und man sieht in der Geschichte, die Versuche sind Gewalt gewesen, also terroristische Gewalt, militärische Gewalt, das war das Mittel der Wahl. Wie sonst? Wie sonst soll man sich gegen so einen Gegner wehren, der so übermächtig ist und das Leben so einengt und Gott nicht anerkennt? Wie befreit man sich in der Geschichte der Herrschaft, von Fremdherrschaft. Ja, das Volk Israel hat eine Geschichte der Herrschaft erlebt. Es wurde immer beherrscht. Es ging immer um die Frage, wer herrscht eigentlich? Die anderen oder Gott? Und das ist der Hintergrund, das ist das Paradigma, was ich gesagt habe. Es geht um Herrschaft. Das Volk merkt immer, ja, es geht um die Frage, wer beherrscht uns eigentlich? Und können wir herrschen oder herrscht Gott? Das ist so die Frage. Es gibt also hier im Hintergrund eine Geschichte, eine Story, die immer wieder weitergegeben wird. Es ist die Geschichte des Herrschens. Ja, das heißt, wenn du eine Situation ändern willst, dann musst du sie beherrschen, dann musst du sie kontrollieren. Dann musst du die Widerstände ausschalten. Ja, dann kannst du die Situation ändern. Und wenn Gott kommt, dann wird er genau das tun. Herrschen mit Macht und Gewalt. Und Jesus erzählt von diesem Reich, von diesem Königtum, auf das alle hoffen. Er erzählt von diesem Reich und er sagt, ja, die Zeit ist gekommen, das Königtum ist nah bei und die Leute fragen sich, was heißt das? Greifen wir jetzt zu den Schwertern, was müssen wir jetzt tun? Und Jesus erzählt solche Geschichten wie diese. Mit dem Reich Gottes, mit der Königsherrschaft Gottes, meine Lieben, ist es folgendermaßen, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Es ist eine ganz einfache Geschichte, die er den Leuten erzählt. Es ist, glaube ich, eine schwierige Geschichte, wenn man sie nach Jahrhunderten von Fremdherrschaft, ja, und von Unterdrückung und von Warten auf das Königreich Gottes, wenn man diese Geschichte hört und eigentlich nicht mehr länger warten will. Man will sich nicht mehr hinlegen und schlafen und hoffen. Das hier ist keine Geschichte des Herrschens. Jesus erzählt vom Reich Gottes, aber er erzählt keine Geschichte des Herrschens. Er erzählt eine Geschichte des Vertrauens. Und ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich frustrierend ist für die Leute, die da sitzen und sagen, wir haben lange vertraut, unterdessen sterben unsere Volksangehörigen, unterdessen werden wir unterdrückt. Wir wünschen uns, dass Gott sich als König zeigt und dass er seine Macht in unserer Welt sichtbar demonstriert. Und Jesus erzählt eine Geschichte des Vertrauens. Der Bauer kann nichts anderes tun, als die Natur ihre Aufgabe tun zu lassen, nachdem er das Feld bestellt hat. Ja, er kann nicht an den Halmen ziehen, damit die schneller wachsen. Er kann nicht auf die Pflanzen einreden oder sie bedrohen, dass da am Ende ein Feld von Getreide zu ernten ist. Er kann da nichts zu machen. Das ist eine Geschichte gegen die Machbarkeit des Reiches Gottes. Es war immer die Frage, wie machen wir das? Wie können wir die Umstände so ändern, dass das Reich Gottes eintritt, das Königtum sozusagen? Und Jesus erzählt eine Geschichte gegen die Machbarkeit des Reiches Gottes. Ja, was wäre, wenn man die Geschichte heute erzählen würde? Heute würde man vielleicht sagen, ja, na gut, mein Lieber, also allein die Samen da hinwerfen, damit ist es ja nicht getan. Heute kann man eine ganze Menge tun. Also ich habe mal mich informiert und ich habe eine Firma, ein Startup gefunden, ein Unternehmen, die heißen PhenoInspect, das ist ein Startup aus Bonn, in der Universität wurde das dort gegründet. Wir gucken uns mal ganz kurz die Gründe an und die stehen in einem Sonnenblumenfeld und haben eine Drohne hinter sich, das ist eine spannende Sache. Die haben ein System entwickelt mit künstlicher Intelligenz und mit diesen Drohnen. Diese Drohnen können über den Feldern fliegen und können die einzelnen Pflanzen und Setzlinge zählen und überwachen. Sie können Ähren an Korn zählen und überwachen. Sie können Schädlinge feststellen und den Nährstoffbedarf. Sie haben Spektralkameras, das bedeutet, sie können Licht aufnehmen, was das menschliche Auge nicht sehen kann, und können dadurch den Nährstoffbedarf feststellen, Krankheiten, den Reifegrad der Pflanzen, die Widerstandsfähigkeit verschiedener Züchtungen, Unkrautbefall, und zwar alles zentimetergenau und vieles auf die einzelne Pflanze, auf den einzelnen Trieb bezogen. Absolut faszinierend und großartig. Und vielleicht würde man jetzt denken, ja, Die Geschichte würde heute nicht mehr richtig möglich sein. Ich glaube aber eigentlich, der Seemann im Gleichnis und diese bewundernswerten Menschen, die solche Systeme sich ausdenken, eigentlich tun sie das Gleiche. Sie tun mit Sorgfalt das, was sie können. Denn was natürlich auch so eine Firma, auch so ein Startup nicht kann, ist das einzelne Samenkorn, was man gezüchtet hat, zum Wachstum zwingen. Auch das gelingt ja nicht. Man kann vielleicht wissen, dass sie Wasser brauchen. Man kann näher dran sein. Aber man kann nicht machen, dass diese Pflanze nun auf diese oder jene Art und Weise wächst. Und die Versuchung heutzutage ist, glaube ich, wieder, dass wir doch vieles machen können, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Können wir es vielleicht doch kontrollieren? Und wenn wir mal ans Reich Gottes denken, und ich glaube, dass uns beim Reich Gottes auch oft zuerst die Gemeinde einfällt, obwohl das Reich Gottes viel mehr ist, aber oft fällt uns zuerst die Gemeinde ein. Wenn wir also ans Reich Gottes denken und fragen, wie kann das wachsen, ne, dann können wir sagen, ja, was müssen wir machen als Gemeinde? Und da gibt es viele Dinge, die wir tun können. Wir können Kontextanalysen machen, also wie leben wir hier, wie leben die Leute um uns herum. Wir können unsere Zeit analysieren, wir können soziale und gesellschaftliche Studien anschauen. Wir können biblische Studien machen und gucken, wie ist es zu verstehen, wie ist der Auftrag zu verstehen. Wir können sehr viel versuchen, wir können unsere Sorgfalt und unsere Liebe dieser Frage entgegenbringen, also wie kann denn das Reich wachsen? Und vielleicht kriegen wir dann manchmal den Eindruck, wenn wir das richtige Instrument haben, wenn wir den richtigen Kurs haben oder die richtige Art und Weise, wenn wir das richtige Werkzeug angewandt haben, dann wächst das Reich Gottes. Dann haben wir es geschafft. Ja, wir müssen nur rausfinden, wie. Und sowohl der Seemann als auch das Start-up aus Bonn als auch wir kommen an Punkte, wo wir merken, wir haben eine Verantwortung, wir tun mit Sorgfalt, wir sollten mit Sorgfalt das tun, was geht. Und dann gibt es den Bereich, wo wir merken, wir können es nicht machen. Das Wachsen, der Prozess des Wachsens ist uns tatsächlich erzogen. Also dass da wirklich der Heilige Geist sich Raum greift und das Reich ausbreitet, das ist uns entzogen. Der Seemann muss vertrauen, dass da was wächst, wo er gesät hat. Und der Seemann und die Leute von dem Startup und wir müssen auch schlafen gehen. Und wir müssen abwarten und vertrauen, weil nicht wir sind es, die das Wachstum machen, sondern eine andere Kraft. Der Bauer, der hat das Vertrauen, der hat so eine Gewissheit, dass diese kleinen Körner, in die er nicht reingucken kann, dass da drin das steckt, was gebraucht ist, dass da was draus wird, dass da was aufwächst. Und er weiß nicht warum, aus ihm unbekannten Gründen bricht das auf und fängt an zu keimen. Halm, Ehre, dann der volle Weizen, so wächst das Reich Gottes, sagt Jesus. Und die Hörer Jesu fragen sich, ja, wie können wir denn das Königreich Gottes herbeiführen? Und Jesus sagt, ihr könnt es nicht. Ihr könnt nur Saatkörner auswerfen. Im Kontext von diesem Gleichnis stehen auch noch andere ähnliche Dinge. Da ist es einmal von einem Senfkorn die Rede. Dann ist von Saat die Rede, die ausgeworfen wird. Und das ist das Wort, wird gesagt, das Wort vom Reich Gottes. Also was ist diese Saat? Das sind kleine, beinahe unsichtbare Handlungen, die das Erbgut des Reiches Gottes in sich tragen. In dem Samenkorn ist ja schon das Erbgut drin für den großen Baum oder für die große Pflanze, ist ja schon alles drin, alle Informationen ist ja schon drin. Und Jesus sagt, die kleinen, schon in den kleinen Handlungen, in den kleinen Worten ist schon alles drin. Du musst nicht einen großen Baum hinstellen. Du musst eine kleine Tat tun, eine kleine Handlung, ein kleines Wort, in dem schon die DNA des Reiches Gottes drin ist. So wächst das Reich Gottes. Das Erbgut des Reiches Gottes ist da drin, der Wille Gottes. Und wir fragen uns, glaube ich, auch immer wieder, wie können wir diese oder jene Situation ändern? Vielleicht eine Situation zu Hause, in der Ehe oder in der Familie. Vielleicht eine Situation mit der eigenen Gesundheit oder auf der Arbeit. Eine Situation in der Gemeinde. Wie können wir diese Situation jetzt dahin bringen, dass es gut wird? Und als Menschen haben wir sehr viel Erfahrung mit der Geschichte des Beherrschens. Ja, die Geschichte des Beherrschens, die läuft so: andere überstimmen, eine andere Meinung als unsinnig, als dumm oder bösartig hinstellen oder andere Leute andere Meinungen verbieten oder mit geistlicher Macht drohen, beschämen. Das sind Ideen aus der Geschichte, aus dem Paradigma des Beherrschens. Im Reich Gottes funktionieren diese Dinge nicht. Im Reich Gottes sind wir von Jesus aufgefordert, zu vertrauen. Vertrauensvoll das zu tun, was ihm entspricht, seinem Willen, seiner Liebe, was das Erbgut des Reiches Gottes in sich trägt. Das Erbgut des Reiches Gottes ist die Liebe, die nicht von uns kommt, sondern die von ihm kommt. Das Reich Gottes ist für uns, das habe ich vorhin schon gesagt, glaube ich, immer schnell so die Gemeinde. Die Gemeinde, wenn wir ans Reich Gottes denken, dann soll die Gemeinde wachsen. Ich will das Panorama jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen öffnen zum Ende der Predigt. Das Reich Gottes ist natürlich viel mehr als die Gemeinde. Das Reich Gottes ist eigentlich die ganze Welt, wenn sie aufblühen darf, ja, wenn sie in Gottes Herrschaft aufblühen darf, vom kleinsten Elementarteilchen bis hin zu ganzen Fischschwärmen, vom kleinen Kind, was wir irgendwo auf der Straße sehen, bis zu alten Menschen, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass sie jemand besucht. Überall soll das Reich Gottes entstehen, überall ist es potenziell. Wo die Natur geachtet wird und wo die Menschheit aufblüht, ja, das ist die Vision, die trägt sich durch die Bibel. Die ist nicht nur auf Gemeinde oder aufs Volk Gottes bezogen, dieses Reich Gottes. Und das gibt es auch immer wieder in der Bibel. Im Alten Testament sehen wir, dass das immer wieder die Vision ist, dass Gott die Arme aufmacht und die Welt umspannt und dass diese Herrschaft für alle Welt gut ist. Und dass das Reich Gottes viel, viel mehr ist und unsere Vision sich nicht auf uns und unsere Gemeinde bezieht, sondern auf die Welt. Und diese Geschichte des Reiches Gottes, die packt Menschen immer wieder, weil sie merken, das ist das, wo Menschen aufblühen, das ist das, wo ich tatsächlich Leben bekomme, das ist das, wo auch die, die ich gar nicht sehe, die gar nicht hier bei uns sitzen, wo die berührt werden. Wir haben von der Geschichte des Beherrschens gehört und diese Geschichte funktioniert nie für alle gut. Jesus erzählt eine andere Geschichte. Das Reich Gottes beruht auf der Geschichte des Vertrauens. Es ist eine Geschichte, in der Liebe, nicht Macht, die Hauptrolle spielt. Liebe lässt alle aufblühen, sonst ist es keine Liebe. Und wir sollen säen, wir sollen das tun und wir sollen das mit Sorgfalt tun, so gut wie wir können. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da was dazu zu lernen haben, ich auf jeden Fall. Das bedeutet, das aufblühende Leben, wo wir es sehen, fördern und schützen und einpflanzen, nicht nur in der Gemeinde, das aufblühende Leben segnen und feiern und ihm gut zureden. Und wir sollen es in einem Vertrauen tun, sagt Jesus. Vertraut, vertraut, dass das, was ihr tut, hier in der Gemeinde, auf der Arbeitsstelle, zu Hause, dass das, was ihr im Willen Gottes tut, dass es unendlich viel mehr bewirkt, als ihr denken könnt. Wir sollen lernen, das zu tun und wir sollen lernen, zu schlafen und uns auszuruhen und zu warten und zu empfangen, das, was nur Gott geben kann. Und das wollen wir auch heute tun. Hier sind die Brot und Wein, Brot und Traubensaft ist da als Zeichen für das, was wir nur empfangen können. Das ist so der Schritt des Vertrauens. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand hier, der so sagt, ich habe diesen Schritt des Vertrauens noch nie so richtig bewusst gemacht. Ich lebe immer so in einer Geschichte mit einem Hintergrund, wo ich viel kämpfe und versuche, Dinge zu erreichen. Dann ist das hier die Einladung, sich auf Jesus einzulassen und zu sagen, nein, ich möchte der Geschichte des Vertrauens vertrauen. Ja, ich möchte mich auf Jesu Weg einlassen. Geh in dein Leben heute, morgen, übermorgen und seh Taten aus, und das möchte ich auch sehen, wie ich das kann, seh Taten aus, die so einen Keim in sich tragen, so einen Keim der Liebe Gottes. Und dann vertraue auf die Kraft, die nicht von dieser Welt ist und nicht in dir und nicht in mir liegt und die niemandem gehört. Da wird was aufblühen, da wird was aufblühen. Hab Vertrauen in die Keimkraft des Reiches Gottes. Wenn wir hier sind in der Gemeinde oder wenn wir sonst wo sind, hab Vertrauen in die Keimkraft des Reiches Gottes. Es gibt keinen Bereich in der Welt, den Gott nicht aufblühen lassen will. Und jetzt sind wir eingeladen zum Vertrauen und uns beschenken zu lassen von Zeichen der Liebe. Amen.